Save the date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Herzlich willkommen zu What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema heute ist Restrukturierung gestalten, Potenzial in der Veränderung oder Cash is King. Die deutsche Wirtschaft ächzt unter verschiedenen externen Krisen, aber auch dem daraus gemachten Transformationsrückstand. Und in dieser Situation steigt natürlich auch die Zahl an Restrukturierungen. Die Industrieholding Equita arbeitet schwerpunktmäßig mit solchen Unternehmen in Sondersituationen, wie man es auch nennen kann. Daher freue ich mich sehr, unser heutiges Thema mit meinem Co-Gastgeber Simon Schulz eben von Equita diskutieren zu können. Simon, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Du warst über mehrere Jahre bei einem Münchner Restrukturierungshaus tätig und hast dann 2018 mit einigen Kollegen Equita gegründet. Warum habt ihr den Carve-out gemacht?
Genau, vier Kollegen oder vier Partner und ich haben gemeinsam die Equita gegründet 2018. Wir haben einfach im Markt viele Transaktionen oder potenzielle Unternehmen gesehen, die sich mit dem damaligen Investmentansatz nicht 100% vereinbaren ließen. Und somit haben wir beschlossen, das Ganze über Equita zu machen, haben Equita gegründet und sind seitdem mit ungefähr 22 Transaktionen eigentlich ganz gut unterwegs.
Mhm. Jetzt hattest du es kurz angerissen mit dem aktuellen Investitionsansatz sozusagen. Wart ihr nicht mehr hundertprozentig zufrieden, beziehungsweise habt gesagt, okay, da kann man auch was anders machen. Deswegen die Nachfrage, mit welchem Ziel seid ihr da gestartet? Und dann jetzt auch, welche Themen betreust du heute federführend? Und natürlich auch, inwieweit kannst du deine Erfahrungen nutzen?
Ja, wir sind mit dem Ziel gestartet, dass wir einer oder der Partner werden für den deutschen Mittelstand und die Konzerne, um eben schwierige Fälle, KVs, Spezialsituationen, wie wir es nennen, zu lösen. Ja, und legen da aber einen sehr starken Fokus auch auf das zukünftige Potenzial der Unternehmen. Ja. Unter Equita betreue ich gemeinsam mit dem Kolja Hübner und dem Christoph Himmel die Transaktionsseite des Geschäfts und da federführend das ganze Thema rund um Deal Sourcing und Business Development.
Und ihr bezeichnet euch ja als mehr als ein Investor. Das habe ich ein bisschen gespickt auf eurer Webpage. Woran macht ihr das fest? Beziehungsweise was macht ihr anders besser als ein klassisches Private Equity House? Und daran anschließend auch die Frage, seht ihr euch als reine Beteiligungsholding oder bietet ihr euren Portfoliounternehmen auch Services an?
Wir sind ja kein klassischer Private Equity Investor. Wir sind eine Industrieholding, haben ein operatives Team, da sind über 70 Leute inzwischen dort, die dann auch dem Portfolio oder den Unternehmen helfen können, sich einfach weiterzuentwickeln. Ja, verschiedene KV-Themen werden da abgedeckt, verschiedene Transformationsthemen. Eigentlich entlang der ganzen Wertschöpfungskette können wir Services unser Portfoliounternehmen bieten. Vielleicht mal die Frage von hinten aufgerollt. Also ja, wir bieten unseren Portfoliounternehmen ein extremes Spektrum einfach an Services. Was machen wir anders? Wir haben für uns beschlossen, dass wir Transaktionen eigentlich nur partnerschaftlich durchführen wollen und können. Das heißt, wir holen sowohl auf der einen Seite die Verkäufer ab, auf der anderen Seite aber dann auch Mitarbeiter, Gewerkschaften und schaffen es so, eine Transaktion zu gestalten, die für alle Parteien eigentlich optimal ist. Und damit sind wir ganz gut gefahren bisher.
Mhm. Habt ihr Marktteilnehmer oder sagt man immer so schön oder einfach klassisch Konkurrenten im Markt, die ihr seht?
Ja klar, wir haben eine große Bandbreite an Konkurrenten. Das ist auf der einen Seite, haben wir natürlich in München viele, viele Restrukturierungshäuser, die, wenn es um klassische Restrukturierung konkurrieren. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch immer weiter, ich würde sagen, fast schon klassische Private Equity Häuser oder auch Strategen, wenn die Unternehmen dann schon entsprechend vielleicht besser aufgestellt sind und noch den letzten Support benötigen. Und da konkurrieren wir mit verschiedenen, ich würde sagen, Investorenklassen.
Mhm. Jetzt habe ich euren Ansatz schon deutlich besser verstanden. Was ich noch wissen möchte, inwieweit ist das Netzwerk unter den Portfolio-Unternehmen wichtig für euch?
Das ist sehr wichtig. Wir forcieren das auch. Das heißt, wir haben mehrfach im Jahr Austausch in Form von Teamveranstaltungen zwischen den Portfoliogesellschaften. Und das Thema, was die Portfoliogesellschaften hier haben, ist, sie befinden sich häufig in einer ähnlichen Situation. Ja. Mhm. Entweder ist der Carve-out oder eben der Turnaround, die Restrukturierung, vor der sie stehen, und haben daher auch ähnlich gelagerte Probleme. Und indem wir das Unternehmen miteinander verbinden, schaffen wir da einen sehr guten Informationsaustausch.
Na klar, da gibt's auch einen Mehrwert. Aber jetzt lass uns mal mit unserem eigentlichen Thema beginnen. Wir wollen ja über Restrukturierungen sprechen. Und da ist natürlich die logische erste Frage, seht ihr heute die oftmals angekündigte oder auch angedrohte Restrukturierungswelle rollen? Und welche Branchen sind besonders betroffen?
Ja, also ich sag mal so, wir sehen immer mehr Restrukturierungsfälle auf den Markt kommen. Ist es aus meiner Sicht jetzt schon eine Welle? Nein, wahrscheinlich noch nicht. Also auf die besagte Welle warten, glaube ich, noch viele. Aber wie die Zeiten so spielen, sind doch viele Fälle einfach da, die Hilfe benötigen in verschiedenen Branchen. Einige sind in der Tat extrem betroffen. Historisch, und das sieht man, glaube ich, auch an unserem Portfolio, war es die Automobilindustrie, die einfach über Corona und die kurze Zeit danach sehr viel Wandel durchlaufen musste. Immer noch durchläuft. Wenn man es mal auf eine höhere Ebene legt, dann ist es immer wieder das produzierende Unternehmen, das Unternehmen, das im viel Energie benötigt, das in der klassischen Industrie verheimatet ist, die heute die ein oder anderen Probleme haben.
Ja, logisch. Woher kommen denn dann die Deals, die ihr seht? Also von Banken, von M&A-Beratern, sind das Restrukturierungsberater oder andere Multiplikatoren?
Ja, eigentlich alle benannten gerade eben. Wir sind natürlich viel mit den Banken und den M&A-Beratern in Kontakt. Dazu glauben wir auch ein recht großes Netzwerk an weiteren Multiplikatoren zu haben. Wir sind auch oft direkt mit den Unternehmen in Kontakt, wenn sie dann eine gewisse Größe auch haben. Und so sourcen wir unsere Deals. So versuchen wir eine breite Markteinsicht zu bekommen und zu schauen, wo geht die Branche gerade hin.
Habt ihr da aktuell einen großen Wettbewerb im Käufermarkt?
Der Wettbewerb ist immer da. Ist er jetzt größer als sonst, würde ich jetzt nicht behaupten. Ja, ich würde vielleicht eher sogar andersrum argumentieren. Der Wettbewerb ist vielleicht etwas realistischer geworden in der Bewertungsvorstellung, nachdem auch die Zinsen natürlich auf ein anderes Niveau jetzt gestiegen sind, wie sie in der Vergangenheit waren. Ein Wettbewerber ist beispielsweise auch immer der Nichtverkauf. Ja? Und ich glaube, somit kann man sagen, ja, es gibt genug Wettbewerb, gibt es jetzt besonders viel, würde ich jetzt nicht behaupten. Okay. Also nicht mehr als sonst, sagen wir so.
Ja, okay. Kauft ihr denn lieber vor oder aus der Insolvenz?
Lieber vor der Insolvenz. Die Insolvenz bringt einfach einige Parameter mit sich, die jetzt wir persönlich einfach nicht so schätzen. Ja, das ist auf der einen Seite ein Reputationsthema. Das geht aber dann auch bis hin, dass auch in einer Insolvenz oder in der Transaktion doch andere Parameter berücksichtigt werden und neben natürlich denen, die wir mitbringen, eben dieses operative Know-how beispielsweise und Kapital, die wir nicht so gerne haben und dadurch kaufen wir lieber vor der Insolvenz. In der Insolvenz haben wir aber auch schon Themen erworben, geht dann hauptsächlich darum, wenn es Add-ons zu unseren existierenden Firmen sind und wir sagen, okay, da können wir uns gut weiterentwickeln in die ein oder andere Richtung, schauen wir uns das natürlich an.
Du hattest gerade kurz das Thema Reputation in der Insolvenz angesprochen, aber auch vor der Insolvenz ist es ja schon so, dass ich bei Restrukturierungsfällen auf den ersten Blick Geschäftsmodelle habe, bei denen sich nicht sofort erschließt, wie sie wieder auf sichere Beine gestellt werden können. Da frage ich mich einfach auch, warum tut ihr euch das an?
Ja, ist eine gute Frage, aber die kann ich auch relativ simpel beantworten. Wir tun uns natürlich auch keine Fälle an, von denen wir nicht glauben, dass wir sie wieder in gesundes Fahrwasser bringen. Ja. Und anders gesprochen, wir hatten, glaube ich, vor allem in der, ich nehme jetzt wieder mal die Automobilindustrie, eine Zeit, in der fast niemand in Automobilassets investiert hat, weil einfach auch keiner wusste, wo entwickelt sich das Ganze hin. Und wir haben dort aber die Chance ergriffen und gesagt, wir glauben weiterhin an die Automobilindustrie und wir glauben auch, dass die Unternehmen sich schön weiterentwickeln können. Und somit haben wir da auch investiert in die Richtung. Dazu kommt natürlich, dass wir uns auf die Fahne schreiben, dass unsere Kompetenz auch ist, irgendwo das Geschäft weiterzuentwickeln und in eine Richtung zu drehen, dass es dennoch wieder am Markt wettbewerbsfähig und nachhaltig agieren kann.
Ja, okay, klar. Aber wenn ihr eure Investment prüft, wie viel Zeit habt ihr dafür? Und auch, wie unterscheidet sich dann so eine Due Diligence, die ihr macht, von einer in Anführungszeichen gesehen normalen M&A-Transaktion?
Ja, wir haben in der Regel so 2 bis 3 Monate Zeit für die Prüfung. Ja. Inzwischen wieder mehr. Ein paar Jahre vorher war das noch alles immer noch schneller, ja, weil einfach der Markt war, wie er war. Und wir unterscheiden uns, ich würde sagen, nur an einigen wenigen Punkten stark von der klassischen Due Diligence. Auf der einen Seite bewerten wir viel in-house. Heißt, wir haben ja unser großes operatives Team, die sich so ein Unternehmen von operativer Seite entlang der ganzen Wertschöpfungskette anschauen können. Die nutzen wir natürlich. Da stellen wir immer ein Team zwischen Transaktionen und operativen Teams auf, die das Ganze dann bewerten können, ja. Und vielleicht legen wir noch etwas mehr Wert auf die Transformation natürlich, ja. Wir überlegen uns gemeinsam oftmals mit dem Management, wo können wir das Unternehmen hin entwickeln oder vor allem, wo müssen wir es verändern, damit wir zukunftsfähig aufgestellt sind. Mhm. Ich würde sagen, das sind die zwei großen Themen.
Du hast jetzt sehr viel davon gesprochen, dass ihr das meiste Inhouse abbildet. Holt ihr dann gar keine Berater an Bord?
Doch, klar, natürlich. Also wir haben, je nachdem, wie die Transaktion gelagert ist, auch die klassischen Berater von Steuerberatung, von Financial Due Diligence, alles an Bord. Aber ich würde sagen, gerade das operative Thema bilden wir dann doch gerne intern ab.
Ja. Na, ich brauche ja auch bestimmte Kapazitäten, Kompetenzen, also einen Interim Manager oder ein CRO. Bildet ihr das dann selbst ab oder rekrutiert ihr damit unter auch mal extern?
Nee, auch die stellen wir gerne selber. Mhm. Die stellen wir gerne selber, bis hin zum Management, wenn nötig. Das heißt, auch unsere Mitarbeiter können auch mal eine Zeit lang in Linienfunktionen gehen, falls das benötigt wird, beispielsweise bei einem Carve-out fehlt eine Controlling-Funktion, dann können wir jemanden stellen, der das übernimmt. Das gibt uns die notwendige Geschwindigkeit, um das Ganze auch nach vorne zu treiben. Das können wir fast nur mit internen Leuten abbilden. Da stimmt auf der einen Seite das Vertrauen. Wir kennen die Leute schon sehr lange, die arbeiten bei uns. Und wir haben sie auch sofort verfügbar, um in die Position zu setzen.
Du hast jetzt gerade schon das Vertrauen angerissen. Deswegen meine Frage, welche Rolle spielt der Faktor Mensch denn bei so einer Restrukturierung?
Ja, der ist extrem wichtig. Eine Restrukturierung funktioniert ja nur mit Menschen. Und nur wenn der Mensch mitzieht in jeglicher Hinsicht, dann gelingt auch die Restrukturierung. Das heißt, vom Management bis hin zu unseren Leuten, die wir mitbringen, bis hin zu den Mitarbeitern auf dem Shopfloor, müssen alle mitziehen, um das Unternehmen wieder dorthin zu bringen, wo es hingehört. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, dass oft mit einem Eigentümerwechsel da doch viel frischer Wind nochmal reinkommt und viel Energie und Initiative freigesetzt wird, sodass wir versuchen, mit eigentlich fast schon einer knallharten Transparenz mit den Mitarbeitern nach vorne zu gehen und ihnen ganz klar aufzuzeigen, okay, was haben wir vor, was haben wir gemeinsam mit euch vor? Wir binden die Mitarbeiter ein in die Entwicklung des Plans nach vorne hinaus, um so auch alle mit an Bord zu haben.
Mhm. Aber es gibt ja auch eine bestehende Führungsriege. Müsst ihr die oft austauschen und wer ist es, den man dann gegebenenfalls mal ersetzen muss?
Ja, wir haben da keine harte Regel, dass die Führungsriege immer ausgetauscht werden muss. Ja. Es kommt doch sehr stark auf die Situation an. Oftmals übernehmen wir Unternehmen von Konzernen, da bleibt eine Führungsriege beispielsweise zurück. Ja, da müssen wir eine ganz neue aufstellen. Da gehen wir dann interimistisch mit unseren Leuten rein und versuchen dann ein neues Management aufzubauen. In anderen Fällen ist das Management sogar sehr gut und freut sich, mit einem neuen Eigentümer weiterzuarbeiten und freut sich, die neuen Themen umzusetzen. Von daher würde ich sagen, gibt es da keine exakte Regel oder keine harte Regel. Dennoch muss es ab und an mal passieren. Klar, vor allem wir haben gerade drüber gesprochen, es ist der Mensch, der mitziehen muss. Gerade wenn ein paar Leute eben nicht mitziehen und die ersetzen wir dann in der Regel durch unser Management. Mittelfristig allerdings versuchen wir natürlich, uns als Equita wieder aus den Unternehmen rauszuziehen und bauen ein nachhaltiges Führungsteam dort auf.
Ja, so ein Führungsteam kann ich ja auch incentivieren. Ich habe da gerade erst einen Podcast zu gemacht zu dem Thema Executive Compensation. Habt ihr dann auch die klassischen Beteiligungsmodelle?
Ja, ganz klar. Es funktioniert sehr gut und dass jeder, der am Erfolg der Firma einen großen Anteil hat, der soll auch da richtig incentiviert sein und richtig incentiviert werden. Und deshalb verfolgen wir da auch da einem klassischen Beteiligungsprogramm.
Okay. Unsere Eingangsfrage ist ja Potenzial in der Veränderung oder Cash is King. Den ersten Teil habe ich auch wieder von eurer Webpage geklaut. Ihr postuliert, Potenzial in der Veränderung zu sehen und ungeahnte Kräfte freisetzen zu wollen. Erklär mir doch bitte mal, wie das funktionieren kann.
Wir sehen extrem viel Potenzial in der Veränderung. Veränderung ist ja nicht nur negativ gesehen. Veränderung ist ja in dem Fall vor allem positiv gesehen. Man hat die Vergangenheit, wenn man sich die Vergangenheit anschaut, in der oft nichts oder wenig passiert ist, dann hat die dazu geführt, dass das Unternehmen so dasteht, wie es eben heute dasteht. Und mit der Veränderung, die wir gemeinsam versuchen, mit dem Management umzusetzen und gemeinsam versuchen, mit den Mitarbeitern umzusetzen, entsteht oft eine Energie in den Beteiligungen oder in den Unternehmen, die das Unternehmen wieder nach vorne treibt. Ja, man kann sich so vorstellen, wenn wir oftmals eingeschlafene Organisationen haben und vorfinden, wo jeder seinem Job nachgeht, finden wir auf einmal wieder Unternehmen vor, wo jeder für den anderen mitdenkt, ja, wo jeder auch mal über seinen Tellerrand hinausschaut und überlegt, wie kann ich denn das Unternehmen jetzt wirklich besser machen? Vor allem, wenn sich dann auch erste Ergebnisse sichtbar machen. Ja. Und die Ergebnisse, die sehen wir dann hoffentlich natürlich auch in den ersten 6 bis 12 Monaten, dass wir kleine Schritte nach vorne machen in die richtige Richtung. Wir versuchen, das transparent zu kommunizieren. Und das schafft tatsächlich einen extremen Aufwind.
Das ist gerade schon die Ergebnisse angesprochen. Also das lässt sich durchaus auch verbinden mit den Zahlen, die ihr dann auch braucht.
Natürlich, klar. Am Ende ist eine erfolgreiche Restrukturierung ja nicht nur ein Weg irgendwo hin, sondern am Ende musst du auch in schwarzen Zahlen sich wiederfinden und am besten in guten. Denn nur so funktioniert das Ganze wieder nachhaltig. Am Ende, glaube ich, wird noch kein Unternehmen erfolgreich restrukturiert, was nicht auch wieder nachhaltiges Wachstum gezeigt hat. Das heißt, durch reines Cost-Cutting wird es am Ende nicht entschieden werden. Aber die Zahlen müssen am Ende stimmen, denn nur so kann das Unternehmen wieder nachhaltiger am Markt agieren.
Wir hatten eingangs ganz kurz zum Thema Kultur gesprochen. Also inwiefern beobachtet ihr denn die Restrukturierungskultur, die ihr habt im deutschen Markt generell?
Das ist ja schwer von außen zu sehen. Also wir sehen hier so viele Unternehmen, die in irgendwelchen Sondersituationen stecken. Und wir beobachten häufig die, ich will nicht sagen Fehler, aber die gleichen Themen, die verschlafen wurden. Ja. Man hat sich eben zu sehr teilweise darauf verlassen, dass doch alles so läuft, wie es schon immer lief. Ja. Man hat sich nicht damit auseinandergesetzt, was die Konkurrenz groß macht, ja, oder damit auseinandergesetzt, wie man sich selber verändern müsste. Und das sind einfach Themen, die wir immer wieder sehen und die wir ehrlicherweise auch über die letzten Jahre oft so gesehen haben. Klar, mit den ganzen Krisen kamen jetzt ein paar andere Faktoren dazu, aber am Ende vom Tag muss man sagen, die Unternehmen, die sich selber schnell und gut wandeln konnten, die haben auch die Krise irgendwie besser überstanden.
Na klar. Jetzt ist es mal so, gehen wir mal auf euch ein bisschen nochmal zurück. Ihr zahlt ja eher wenig, aber ihr müsst natürlich oft investieren. Wie weit könnt ihr da in die Zukunft planen?
Ja, also wir planen ganz klassisch über die nächsten 3 bis 5 Jahre in die Zukunft mit unseren Unternehmen. Ja, glaube ich, ist auch extrem wichtig, um auch diesen langfristigen Horizont zu sehen und sich zu überlegen, wo wollen wir das Unternehmen eigentlich hinentwickeln? Und dann sind die Investments natürlich eine Funktion aus diesem Plan. Wir sagen, okay, um jetzt nochmal Kapazitäten beispielsweise zu erweitern, um die Produktion zu optimieren, sind eben Investitionen in welcher Höhe auch immer notwendig. Und die planen wir dann natürlich entsprechend ein. Ja. Wie gesagt, unser langfristiges Ziel ist ein nachhaltiges Unternehmen. Und wir überlegen uns, wie kommen wir dahin? Und da sind Investitionen ein Mittel, um dorthin zu kommen.
Inwieweit beeinflusst das denn eure Arbeit, dass ihr keine institutionellen Investoren habt, denen ihr ja Rechenschaft schuldig seid, sondern dass ihr euch komplett über Eigenmittel finanziert?
Ja, ich würde sagen, es gibt uns ein bisschen mehr Flexibilität. Wir können auf der einen Seite vielleicht etwas schneller entscheiden als andere. Wir können auf der anderen Seite aber auch Transaktionsstrukturen schaffen, die vielleicht nicht jeder darstellen kann, weil er an irgendwelche Statuten gebunden ist. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass wir nur und ausschließlich unsere Eigenmittel investieren, ist es auch noch mal ein Stück, ich sag mal, mehr Unternehmertum, ja, weil wir halt wirklich unsere Mittel nutzen, um das Investment zu tätigen und keine Drittmittel.
Aber limitiert euch das nicht irgendwann im Wachstum?
Bisher noch nicht. Ich sag mal so, wir können ja neben unserem klassischen Eigenmittel natürlich auch noch Fremdkapital aufnehmen. Das gehört vielleicht auch noch mit dazu. Bisher funktioniert das so wie es läuft, eigentlich ganz gut, auch im Wachstum.
Ja, da warten wir mal ab. Du hattest vorher ganz kurz mal Add-ons angesprochen. Ja. Deswegen die Frage, inwieweit ist Buy and Build für euch wichtig? Ist es genauso wichtig wie für klassische Finanzinvestoren?
Ich glaube, da müsste man auch bei den klassischen Finanzinvestoren unterscheiden. Es gibt ja welche, die klassische Buy-and-Build-Strategien verfolgen und welche, die das nicht tun. Wir nutzen Buy-and-Build, um unsere Unternehmen weiterzuentwickeln, um neue Märkte zu erschließen, in neue Produktklassen zu gehen. Aber wir investieren nicht in klassische Buy-and-Build-Strategien. Das heißt, wir würden jetzt keine Roll-Ups tätigen, wie das andere Investoren machen. Sondern wir investieren erstmal in eine Plattform, von der wir glauben, dass wir sie gut und eigenständig wieder aufstellen können. Und wenn wir dann dazu eine Buy-and-Build-Entscheidung treffen, dann ist es da wohl überlegt für diese eine Plattform, ist aber kein Muss für alles. Ne?
Nochmal kurz zurück zum grundsätzlichen Investment. Wir haben jetzt viel gehört von dir, dass es darum geht, sehe ich Potenzial in dem Unternehmen, dass es sich wieder nachhaltig aufstellen kann, dass es wieder nachhaltig wachsen kann. Trotzdem noch einmal die Frage, wie entscheidet ihr ganz konkret, wann ihr euch engagiert? Also sind es dann die Kennziffern, die ausschlaggebend sind? Ist es das Management, das noch da ist? Die Fehlerkultur, der ihr begegnet? Was sind da wirklich die ausschlaggebenden Kennzahlen?
Ja, wir versuchen erstmal einen fehlenden Markt auszuschließen. Also das ist jetzt mal unser Credo Nummer eins. Wir würden jetzt irgendwo nicht in ein Unternehmen investieren, wo wir sagen, okay, der Markt ist nicht existent oder ist in den nächsten 3 Jahren nicht mehr existent. Ja, das wäre auf keinen Fall unser Case. Was wir suchen oder was wir dann gerne machen, ist, wir analysieren das Unternehmen dahingehend, dass wir hoffentlich feststellen, dass ein Großteil der Fehler eben im Unternehmen selber liegen. Ja, dass wir sagen können, okay, hier wurden vielleicht in der Vergangenheit Fehlentscheidungen getroffen. Hier ist man in einem Randbereich von einem Konzern, der einfach nicht mehr zum Kerngeschäft gehört und es wurde deshalb vielleicht die ein oder andere Investition nicht mehr getätigt. Ja. Das sind alles Themen, wo wir sagen, okay, hier können wir ansetzen und dann das Unternehmen wieder nach vorne bringen. Wenn der Markt an sich nicht da ist, dann braucht es schon eine sehr, sehr starke Validierung des neuen Geschäftsmodells.
Welche Hebel nutzt ihr dann direkt und worauf legt ihr besonderen Wert in der Arbeit?
Also wenn wir unsere Arbeit starten, dann gehen wir mit einem recht breiten Team rein und schauen uns die gesamte Wertschöpfungskette an. Ja? Und die analysieren wir und aus der leiten wir unsere Maßnahmen und unseren Maßnahmenplan entsprechend ab. Und das kann sein, dass wir da sagen, okay, hier müssen wir beispielsweise die IT einmal erneuern. Ja, das kann aber auch sein, dass wir sagen, ja, das Unternehmen, so wie es hier ist, läuft eigentlich ganz gut. Wir bräuchten aber einen zweiten Standort in einem Best-Cost-Country. Und dann gehen wir los und versuchen, den entsprechend aufzubauen. Ja, das heißt, wir schauen uns die ganze Wertschöpfungskette an und daraufhin basieren wir dann entsprechend für das Unternehmen die einzelnen Werthebel oder die einzelnen Hebel, die wir ziehen. Ich glaube, da gibt es keine Pauschale, dass man in jedes Unternehmen reingeht und erstmal sagt, so, jetzt machen wir hier, keine Ahnung, erstmal 10% Kosten runter.
Aber wie ist es denn, wenn ich einen Stellenabbau nicht vermeiden kann? Ja. Also wie kommuniziert man solche Entscheidungen und wie kann ich dann auch die Leute, die verbleiben, danach motivieren, nach so einem Einschnitt?
Ja, klar. Also wenn der Stellenabbau nicht vermeidbar ist, dann wird es erstmal sehr transparent kommuniziert, warum das der Fall ist und warum er nicht vermeidbar ist. Und mitunter hat man diesen Stellenabbau ja davor auch sehr genau analysiert, ja, und gegebenenfalls auch schon mit den Vertretern der Mitarbeitern etc. besprochen. Ja. Das Schöne ist daran, ehrlicherweise, die Energie, die man dann nutzen muss oder nutzen sollte, ja, um das Unternehmen dann auch nach vorne zu bringen. Weil der Stellenabbau an sich ist erstmal natürlich ein negativ einschneidendes Erlebnis für die meisten. Bedeutet aber auch, wenn man es richtig gemacht hat, dass es nach vorne heraus für den Rest der Mannschaft wieder weitergeht. Und wenn man da dann auch zeigen kann, okay, es geht nach vorne, wir investieren noch in den Standort und wir nehmen die Mannschaft auf dem Weg dann wieder mit, dann kann das durchaus auch eine motivierende Wirkung haben.
Ja, okay. Du hattest vorher kurz das Thema Fremdkapital angerissen. Wie gestaltet sich denn eure Zusammenarbeit mit Finanzierern? Woran macht ihr das fest, wie viel Fremdkapital ihr dazu nehmt und auch von wem das kommt?
Das liegt auch sehr stark an der Transaktion selbst. Ja, ich glaube, nicht alle unsere Transaktionen sind bankable, wie man so schön sagt. Da ist man dann in der Natur der Transaktion her schon auf Asset-Based Finanzierer oder Debt-Fonds angewiesen. Und mit denen, da haben wir natürlich auch unser Netzwerk, mit denen gehen wir dann ins Boot und oder ins Gericht und diskutieren dann die Transaktion nach vorne hinaus. Ja. Wir versuchen da immer eine ausgewogene Balance zu finden zwischen Eigenkapital und Fremdkapital. Und ich glaube, das gelingt uns auch in der Regel. Also wir sind doch, ich glaube, wir sagen deutlich weniger in der Verschuldung als manch andere.
Irgendwann ist ja dann auch die schönste Arbeit sozusagen vorbei und ihr habt im Idealfall ein wieder nachhaltiges Unternehmen aufgestellt. Wie lange bleibt ihr denn an Bord und welche Exit-Kanäle nutzt ihr dann?
Ja, dadurch, dass wir keine externen Investoren haben, haben wir auch keinen zeitlichen Horizont, der uns irgendwie vorgegeben wird. Aber wir sagen, wenn wir keinen signifikanten Mehrwert mehr im Unternehmen heben können, dann ist es auch Zeit für uns, den nächsten Investor zu finden. Sei es dann ein Stratege, sei es dann ein Finanzinvestor. Da überlegen wir uns dann, wer passt zum Unternehmen, was sind die nächsten Wege und Schritte, die gegangen werden müssen. Von daher, sobald wir sagen, okay, das Unternehmen ist jetzt nachhaltig aufgestellt, es funktioniert eigentlich wieder ganz gut, und unser Mehrwert in dem Sinne ist jetzt hier getan, dann suchen wir den Exit. Das ist in der Regel so zwischen 5 und 7 Jahren.
Mhm. Und welche Exit-Kanäle präferiert ihr dann?
Da sind wir tatsächlich recht agnostisch. Also ist natürlich immer schön, wenn man den besten neuen Investor oder den neuen Eigentümer findet. Aber wer ist denn der beste neue Eigentümer? Ja, also der beste neue Eigentümer ist vor allem auch einer, der gut zum Unternehmen passt, der gut vielleicht auch zur Kultur passt. Und auch eine vernünftige Idee hat, wie er das Unternehmen weiterentwickeln will.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage, die ist immer sehr beliebt bei meinen Interviewpartnern, und zwar so ein bisschen den Blick in die Glaskugel. Was erwartest du für die kommenden Monate? Und bei dir natürlich auch nochmal ganz klar nachgefragt, seht ihr viele gute Opportunitäten im Moment?
Ja, was erwarten wir in den nächsten Monaten? Eine gute Frage. Wenn ich
sag ja, sei es beliebt.
Ja, wenn ich den Investmentbanken und meinem ganzen Netzwerk trauen darf, dann wird hoffentlich im nächsten halben Jahr eine wunderbare Flut von Transaktionen wieder losgehen. Fairerweise, das wurde auch für das erste Halbjahr schon vorausgesagt. Also ich bin da immer etwas abwartender. Aber zumindest mal sehen wir, dass mehr Transaktionen im Markt sind, dass wieder mehr Aktivität herrscht, dass auch Verkäufer und Käufer wieder besser zusammenfinden im Preisgefüge. Von daher sehe ich den Ausblick eigentlich ganz positiv, dass wir wieder durchaus mehr Transaktionen in den nächsten Monaten sehen. Unsere aktuelle Pipeline ist gut gefüllt. Ja, wir sehen Transaktionen, wir sehen auch schöne Transaktionen. Könnte es besser sein? Klar, kann immer besser sein. Aber kann auch viel schlechter sein. Also von daher, wir sind eigentlich sehr zufrieden mit unserer Pipeline und ja, schauen da eigentlich auf ein gutes Jahr 2024.
Ja, das klingt doch sehr fein. Ja, ich glaube auch, ich habe heute auf jeden Fall mal mitgenommen, Restrukturierung kann menschlich bleiben und man kann sie auch zu einem guten Ende führen. Aber natürlich haben die Zahlen und die Kennziffern ihre wichtige und auch berechtigte Rolle. Am Schluss, glaube ich, aber entscheidet mindestens so sehr auch die Haltung und das Miteinander im Prozess. Ich danke dir sehr, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast, lieber Simon.
Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, liebe Hörer, auch an euch herzlichen Dank und schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal hoffentlich bei What's Up Corporate Finance.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com